Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite, da wo ich es noch nicht gemacht habe. Schön, dass ihr da seid und ich freue mich auch wieder, euch das Wort Gottes verkündigen zu dürfen. Es ist ja auch immer Gnade, hier vorne stehen zu dürfen, wenn es auch oft nicht einfach ist, Predigt vorzubereiten, sehr viel mit Arbeit verbunden, aber doch ist es letztendlich Gnade Gottes, dass man es machen kann und dass man hier vorne stehen darf und das Vorrecht haben darf, Gottes Wort zu verkündigen. Amen. Und hat mich ja schon gefreut, die Einleitung von Andreas und die Gebete, die Liedertexte. Es ist einfach von der Gnade und Liebe Gottes heute ganz doll zu verspüren und dafür bin ich auch Gott dankbar, weil auch gerade das Wort, das ich für uns heute habe, gerade mit der Liebe und Gnade Gottes zu tun hat. Und wie könnte es anders sein? Amen. Wenn wir Christus, wenn wir Gott verkündigen, dann in seine Liebe und Gnade, die dürfen wir nie aus dem Fokus verlieren. Das ist das Allerwichtigste für uns als Kinder Gottes, sich der Liebe und Gnade Gottes gewiss zu sein. Und das kann man nicht oft genug machen, dass es wirklich tief in unseren Herzen verwurzelt ist und dass wir daraus leben. Amen. Dann möchte ich auch einmal noch mal beten, bevor ich dann das Wort verkündige. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du so viel wunderbar vorbereitet hast. Ich danke dir für dein Wort, Herr, und ich danke dir, dass deine Gnade und Liebe so endlich groß ist, Herr Jesus. Herr, und ich erbitte dir, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes auch mir heute wieder diese Freimütigkeit gibst, das zu verkündigen, was du mir aufs Herz gelegt hast, und dass du jeden Einzelnen hier, meine Geschwister und auch die Zuhörer, die nachhinein die Predigt hören, Herr, ein Herz schenkst, das hörende Ohren hat, was du einen ganz persönlich zu sagen hast, Herr. Und dafür preise ich dich und danke ich dir, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Meine Überschrift oder mein Thema war ja eigentlich gewesen, gesegnet mit jedem geistlichen Segen, Leben aus dem Überfluss des Himmels. Ja, inspiriert auch von der letzten Predigt von Andreas, die mir sehr gut gefallen hat und der sie noch nicht gehört hat, lege ich das am Herz. Hört die Predigt von letzten Sonntag von Andreas Ickermann, die ich sehr, sehr, sehr gut gefunden hat und mich und ich glaube auch hier aus der Gemeinde, die da waren, auch gesegnet haben. Amen. Ja, wie gesagt, Epheser Kapitel 1, Vers 3a, da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Moment, habe ich da was? Genau, einmal komplett. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Davon war ich sehr begeistert, wie ich das gelesen habe. Und immer wieder ist mir das auch ins Herz gekommen, was es denn auch wirklich bedeutet, mit jedem Segen in der Himmelswelt gesegnet zu sein. Das ist ja ein Thema und das sollten wir als Kinder Gottes wissen, was das für uns bedeutet. Aber wie gesagt, in die Vorbereitung, wo ich gewesen bin, und all das ausgearbeitet habe, ist mir immer größer die Liebe Gottes geworden. Und im Studieren und in die Vorbereitung, die Liebe Gottes ist noch größer für mich geworden, wie ich in diese Vorbereitung war. Und das hat mich dazu eigentlich dann auch bewogen, von die Liebe Gottes und seine Gnade auch erst im Vorweg zu predigen, ehe ich dann an einen Sonntag komme, wo wir eben uns miteinander anschauen, was es heißt, mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet zu sein. Wir können sehen, dass es ja auch heißt, dieser Segen, dass er von Gott, den Vater, aus dem Himmel kommt, was ich ja auch gelesen habe in Epheser Kapitel 1, Vers 3, nämlich gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und in Jakobus Kapitel 1, 17, da heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel der Schatten. Also alle gute Gaben, alles das, was wirklich wir in Christus bekommen hat, bekommen wir von Gott, den Vater, im Himmel. Und wie letzte Woche auch Andreas aus dem Text in Epheser Kapitel 1 bis 4 gepredigt hat, wo es heißt, wie er uns auserwählt hat, in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Und das hat mich nicht mal losgelassen, was es dann wirklich bedeutet, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Was bedeutet das wirklich für mich, vor ihm in Liebe zu sein? Moment, ich merke, dass ich hier nicht ganz mein WLAN-Flugmodus nicht angemacht habe. Das höre ich die ganze Zeit klingeln, das wollen wir nicht. Also, Gottes Absicht war es immer gewesen, dass er sich auch an anderen erfreuen könnte, so wie an seinen Sohn. Das konnte nicht ohne Mitwirkung seines Sohnes geschehen, deshalb musste er in dem Sohn sein. So wie jeder Mensch von Natur in Adam ist, das heißt, in diesen ersten Menschen gesehen wird, untrennbar mit ihm verbunden, so hat Gott bestimmt, dass jeder Gläubige untrennbar mit seinem Sohn verbunden ist. Er hat das in der Ewigkeit bestimmt, bevor Himmel und Erde geschaffen war. Es gab damals nichts anderes als den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die in vollkommener Liebe zwischen sich waren. Mit dieser Liebe hat er dich erwählt, dass wir, wie es ja in Epheser Kapitel 4 auch heißt, seien in Liebe in ihm, die von ihm gekommen ist, heilig und untadelig zu sein. Das ist ja ein unheimlich großer Anspruch, den er uns gegeben hat und geschenkt hat, dass er uns erwählt hat in Liebe, dass wir heilig und untadelig vor ihm seien. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Was heißt es dann, untadelig vor ihm zu sein in Liebe? Es bedeutet, dass die Untadeligkeit nicht aus eigener menschlicher Leistung stammt, sondern ein Geschenk Gottes durch Jesus Christus. Hier die zentrale Bedeutung ist dafür, dass wir gerechtfertigt sind, Rechtfertigung vor Gott. Der Austausch, Gott erklärt den Gläubigen für gerecht und schuldlos, obwohl dieser von Natur aus Sünder ist. Die Sünden des Menschen werden auf Christus gelegt und die Gerechtigkeit Christi wird den Menschen zugerechnet. Was für eine Gnade Gott uns schenkt, dass er uns in Christus sieht und seine Gerechtigkeit, wenn er auf uns schauen tut, weil wir es sehr heiß, und das hat ja auch Andreas sehr gut hervorgehoben, dass es immer heißt, in Christus, mehrmals. Und das müssen wir auch vom Text her sehen, dass es in Christus geliebt und angenommen sind. Und in Christus untadelig sieht. Wenn Gott auf uns schaut, dann sieht er Christus und seine Gerechtigkeit. Ist das nicht gut? Dass es nicht auf unsere Gerechtigkeit, nicht auf dem ankommt, was wir tun und getan haben, sondern das, was wir glauben. Nämlich, dass Gott uns gerechtfertigt hat in Christus und das, was er für uns getan hat. Das bedeutet, untadelig in Liebe vor ihm zu sein. Das hat er aus Liebe zu dir und zu mir gemacht. Diese Liebe, die von Anfang an, von Ewigkeit her da gewesen ist, nämlich die Liebe, die Gott selber ist. Gott ist Liebe. Gott muss nicht erst Liebe empfinden für uns, sondern Gott ist Liebe in Person, und mit diesen Augen der Liebe hat er auf dich und auf mich geschaut. Und das vor Grundlegung der Welt. Unfassbar. Das kann der Verstand gar nicht erfassen. Das Einzige, was wir machen können, ist es zu glauben und Gott zu danken, dass es in unseren Herzen wirklich tief fällt und eine Herzensüberzeugung in unserem Leben wird, dass wir von Gott geliebt sind, vor Grundlegung der Welt. Wir müssen von denen geprägt sein, dass Gott uns liebt, von Anfang an. Also, es gibt keine Anklage mehr. Wenn jemand untadelig Gott hinstellt, bedeutet das, dass keine berechtigte Anklage mehr gegen ihn erhoben werden kann. Das steht in Römer Kapitel 8, Vers 33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Hier greift es Paulus auch nochmal auf, dass, wie es in Epheser heißt, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt worden sind, in Liebe untadelig und heilig vor ihm zu sein, sagt Paulus hier in Römerbrief, dass nichts gegen die Auserwählte Anklage erheben werden kann, weil Gott sie gerechtfertigt hat. Er hat es getan, er wird es nicht, er hat es getan. Das ist ein Ist-Zustand, den wir von Gott bekommen haben. Diese Rechtfertigung, die wir von Gott bekommen haben und gerechtfertigt sind, die müssen wir nicht mehr uns erarbeiten. Die ist und haben wir schon. Es ist ein Bestand in unserem Leben, der von dieser Gerechtigkeit wir nichts hinwegnehmen können, weil diese Gerechtigkeit aus Jesus Christus, aus Gott kommt. Da können wir nichts hinwegtun. Das hat Gott uns geschenkt in Jesus Christus. Ist das nicht gut zu wissen? Deine Sünden, dein Fehlverhalten, das ich nicht gutheißen will, worüber ja auch immer wieder Vergebung bekommen, ist nicht das Mittel, um diese Rechtfertigung zunichte zu machen. Das ist unmöglich, weil Christus vollkommen gewesen ist und in allen unsträflich gewesen ist, in keinster Weise, in irgendeiner Weise, ihm man ihn hätte eine Sünde zusprechen können. Nein, ganz im Gegenteil, er hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Und an diese Gerechtigkeit ist nicht zu rütteln und zu schütteln. Da kannst du nichts gegen machen, weil sie von Gott gewirkt ist, nicht von uns. Wir können Gottes Gerechtigkeit durch unseren Schmutz nicht beschmutzen. Es ist unmöglich, weil sie von Gott ist. Versteht ihr das? Das müssen wir wissen. Wir kennen durch Sünde, ist es möglich als Kinder Gottes, dass wir aus der Gemeinschaft kommen, dass wir den Frieden nicht verspüren können, dass wir merken, der Heilige Geist ist betrübt und hat sich zurückgezogen. Wir merken, wir haben keine Freude im Glauben, wir haben keinen Frieden, wir haben keine Kraft, das ist wahr. Aber wir werden nie und nimmer das kaputt machen können, was Christus selber ist. Amen. Das müssen wir wissen. Das ist eine vollkommene Erlösung. Der glaubende und erlöste Mensch steht vor Gott in Jesus Christus, als hätte er nie gesündigt. Diese untadelige Stellung ist vollständig und unwiderruflich. Was für eine Gnade hat uns Gott geschenkt. Wenn wir das, und ich versuche es noch an einigen Bibelstellen noch ein bisschen hervorzuheben und die Zusammenhänge ein bisschen aufzuzeigen, das muss in unseren Herzen wirklich tief erfasst werden. Wenn wir die biblischen Zusammenhänge sehen und verstehen und es in unseren Herzen wirklich reingefallen ist, diese Liebe und Gnade Gottes für unser Leben zu erkennen, dann werden wir Christen sein, die Freude an ihrem Glaubensleben haben, die man nicht dazu aufrufen muss, Jesus nachzufolgen und zu dienen, gehorsam zu sein und treu zu sein, sondern sie werden es einfach, weil sie durch die Liebe Gottes und seine Gnade geprägt sind und ständig erleben, wie er sie trägt und verändert. Allein Gott bekommt die Ehre, nicht wir Menschen. Es muss immer Gott die Ehre bekommen. Das mag ja der Mensch nicht gern. Der Mensch mag ja immer selbst was dazu beitragen, dass er sich irgendwie doch noch ein bisschen auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, na, ich habe ja auch doch ein bisschen daran Anteil. Nein, wir haben null dran Anteil. Es ist alleine Gottes Gnade, dass wir Kinder Gottes sind. Und es ist seine Gnade, dass wir Tag für Tag verändert werden. Seine Treue zu uns und dass er mit uns auf diesem Glaubensweg ist. Wir sind in Christus, Christus ist in uns und sein Wirken ist es an unserem Leben, dass diese Veränderung, die Bibel nennt es Heiligung, in unserem Leben wirklich stattfindet. Wir dürfen nicht Heiligung als Mittel nehmen, um zu sagen, dass wir den Sack zugebunden haben und dann wirklich erlöst sind. Weil ich ja gehorsam war, weil ich ja treu war, weil ich ja in die Heiligung gelebt habe und mich habe verändern lassen. Gott war ja abhängig, dass er sich damit einverstanden erklärt, dass er mich verändert. Dass ich mich damit einverstanden erklärt. An dem Wille von Menschen ist es ja gelegen. Nein, wenn es nach unserem Willen alleine gehen täte, könnte ich euch heute schon sagen, würde jeder schon seinen eigenen Weg gehen. Es ist Gottes Gnade, die uns immer hinterhergeht. Es ist Gottes Liebe, die immer wieder neu an uns zieht. Es ist Gottes Geist, der immer wieder neu an uns wirkt, dass unser Herz betrübt wird und wir Buße tun und umkehren. Jeder von uns kennt das in seinem Leben, wo er schon eigene Wege eingeschlagen hat. Und Gott lässt uns nicht auf den Weg gehen. Er holt uns zurück. Jesus hat gesagt, er lässt 99 Gerechte stehen, um ein Verlorenes nachzugehen, es wieder zu holen. Es ist Gottes Gnade. Wisst ihr, wir haben das ja oft, dass wir eigene Wege gehen. Eigene Gedanken haben, Entscheidungen treffen, wo wir meinen, dass es das Beste für uns ist und wo wir Gott gar nicht danach gefragt haben. Und irgendwann merken wir, Mensch, ich bin auf dem Weg, ich merke einfach, mir fehlt Gottes Nähe, mir fehlt seine Liebe, sein Frieden und dann merkt man halt, ich bin ja auf einem ganz anderen Weg. Und dann kehren wir um, tun Buße, sagen, Herr, vergib mich. Ich will mich ganz neu dir hingeben und den Weg mit dir gehen, den du für mich vorbereitet hast. Kennt ihr das in eurem Glaubensleben? Ich sage euch, wenn der Heilige Geist nicht an dein und mein Leben gewirkt hat, hätten wir ihn nie umgedreht. Es ist Gottes Geist, es ist seine Liebe und seine Treue, die uns immer wieder zurückholt. Wir müssen mehr und mehr die Liebe Gottes verstehen. Wisst ihr, wir nehmen oft alles so selbstverständlich hin und sagen dann, naja, ich habe ja dann Buße getan und ich bin umgedreht. Wenn Gott durch seinen Geist dich nicht mit seiner Liebe und mit seinem Frieden, seine Barmherzigkeit gezogen hätte, genauso wie zu deiner Bekehrung, so hättest du dich auch nicht umgedreht und wieder dich neu Buße getan als Kind Gottes, wenn er nicht weiter an dein Herzen gezogen hat. Es ist immer seine Treue, die uns hinterhergeht. Also, die Bibel sagt, dass wir in einen völligen, vollkommenen Zustand von Gott gestellt worden sind, dass wir gerechtfertigt vor Gott sind, untadelig. Der Zustand, die Untadeligkeit ist auch das Ziel der Heiligung im Leben, dass Gott durch den Heiligen Geist im Gläubigen wirkt. Natürlich haben wir die Aufforderung von der Bibel her, und die Bibelstellen mag ich jetzt nicht alle zeigen und vorlesen, wo dazu aufgefordert sind, untadelig zu wandeln in dieser Welt und dass wir wie die Sterne leuchten sollen für die Welt. Das ist, und die Aufgabe haben wir, dazu ruft uns Gott. Aber das ist immer eine Folge seiner Liebe und Gnade, die wir in unseren Herzen erfahren haben. Nie um uns Liebe zu erarbeiten oder uns das Heil zu sichern, sondern weil wir das Geschenk bekommen haben, ist es für uns die Motivation, ist es immer für uns, aus dieser Liebe tätig zu werden. Wenn du anfängst, tätig zu werden, um dir die Liebe Gottes zu erarbeiten, oder wenn du irgendwas tust, Gehorsam und Treue sein willst, um letztendlich dir das Heil zu sichern, dann überprüf dein Glaubensleben, überprüf deine Liebe, ob du verstanden hast, die du von Gott bekommen hast, und die, Moment, und das richtige Verständnis dafür bekommen hast. Wir können uns den Himmel nicht durch Werke erarbeiten. Wir sind aus Gnade errettet und Gnade wird es bleiben. Wir werden nicht, und das ist ja die Gefahr für uns als Christen, dass wir in Werke zurückfallen und denken, ja, jetzt bin ich errettet, jetzt ist mein Konto auf Null. Und jetzt muss ich aufpassen, dass das Konto nicht zu doll ins Minus kommt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist Werkgerechtigkeit. Sämtliche Minus auch in deine Zukunft, für die hat Gott bezahlt. Du bist schuldenfrei. Das sagt das Wort Gottes, was unsere Ewigkeit betreffend tut. Also, wir haben eine vollkommene Gerechtfertigung in Glauben und eine endgültige Bewahrung für die Ewigkeit. Die Bibel spricht davon, dass die Gläubigen bis zum Tag Wiederkunft Christi bewahrt werden, um auch dann untadelig dastehen zu können. Das lesen wir in Kolosser Kapitel 1, Vers 21 und 22. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in den Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Was für ein Wort. Mir war 21, 22, genau. Wie wunderbar ist das denn? In Judasbrief, in die Verse 24 bis 25, heißt es, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken. Seht ihr das? Ach, das könnt ihr ja doch nicht sehen. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott unseres Heilands, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt voll aller Zeit und jetzt und in Ewigkeit. Amen. Judas kann gar nicht anders, wie Gott zu loben und zu preisen und ihn zu verehren, wie er diesen Gedanken hat, dass er uns unsträflich weiß zu bewahren, vor sich hinzusetzen am Ende der Zeit. Wenn wir wirklich alle vor Gott stehen, wird Gott dafür sorgen, dass wir unsträflich vor ihm stehen werden. Was für eine Verheißung, was für ein liebender Gott, der uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, in Liebe, tadellos vor ihm hinzustellen. Von dieser Liebe bin ich dermaßen wieder so ganz neu auch angesteckt worden, dass ich nicht anders konnte, wirklich in dem weiter zu suchen und zu forschen, was es von dieser Liebe wirklich heißt, die aus Gott kommt, von Gott kommt. Er hat uns erwählt aus Liebe. Die Liebe, die der dreieinige Gott vor aller Schöpfung bei sich gehabt hat, mit dieser Liebe hat er dich und mich erwählt. Zu was? Zur Sohnschaft. Dass wir seien vor ihm heilig und tadellos. Epheser Kapitel 1, Verse 4 bis 5, der hat ja schon Andreas letztes Mal gepredigt, da will ich auch gar nicht weiter mit reingehen. Da heißt es, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadelig seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wow. Das hat ja auch gut Andreas auch nochmal betont, dass er es bestimmt hat. Das haben wir nicht bestimmt, das haben wir uns nicht ausgesucht. Das hat Gott nach seinem Willen, nach seinem Ratschluss bestimmt, dass du Sohn und Tochter Gottes wirst. Und das in seiner Liebe. Wie wunderbar ist das denn? Also wenn ich die Bibelstelle immer wieder lese, ich gerate in Schwärmen, ich kann nur Gott für diese Bibelstelle immer wieder nur danken. Wisst ihr, und dieses Gedankengut eben, dass wir in Liebe dazu erwählt sind, das ist, Paulus hat es aus einem Verständnis rausgemacht, so wie es Jesus ihm offenbart hat. Jesus selbst hat ihm das Evangelium offenbart und hat es ihm verständlich gemacht. Und bei Jesus finden wir auch genau dieses Gedankengut. Genau das, was wir in Epheser 1 lesen, ab Vers 4 und 5 bis 14, genau dieses Gedankengut, vorherbestimmt als Sehne Gottes, finden wir genau das, was Jesus auch gelehrt hat. Zum Beispiel kennen wir das in Johannes Evangelium, in das hohenpriesterliche Gebet, in Kapitel 17, die Verse 23 und 24. Da heißt es, ich in ihnen, du in mir, damit sie eins vollendet sein und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Habt ihr das gehört? Hier spricht er von den Aposteln, hier spricht er von den Gläubigen, die an ihm gläubig geworden sind. Er sagt, dass die Welt erkenne, das ist sein Gebet, dass du sie geliebt hast, genauso wie du mich geliebt hast. Würdest du die Liebe Gottes zu seinem Sohn, Jesus Christus, in Frage stellen? Wer will das in Frage stellen? Und genau dieselbe Liebe, mit der liebt er dich. Genauso wenig darfst du dich in Frage stellen. Versteht ihr, was ich meine? Wir können nicht das in Frage stellen, zu Jesus, ja, den hat er so geliebt als Sohn. Naja, und bei uns ist das ja ein bisschen anders. Nein, Jesus sagt, er hat uns genauso geliebt wie sein Sohn. Merkt ihr die Zusammenhänge, dass Gott sagt, vor Grundlegung der Welt auserwählt, dass wir heilig und untadelig sind, und zur Sohnschaft dazu erwählt hat. Und Jesus hier in Johannes 17 sagt, dass die, die an ihn gläubig geworden sind, das waren ja dann die Apostel und andere noch gewesen, dass die genauso geliebt sind, wie vom Vater er geliebt wird. In Vers 24 sagt der Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Wo? In die Himmelswelt. Da, wo er sitzt, zur Rechten Gottes. Er will, dass sie genau da sind, weil sie Söhne und Töchter Gottes sind. Und weiter sagt er, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Genau dasselbe, was Paulus in Epheser sagen tut, auf uns bezogen, die wir gläubig geworden sind. Zur Sohnschaft, dass wir Söhne sind, geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus sagt es selber hier, dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wie hast du sie geliebt? Vor Grundlegung der Welt, genau das, was Paulus sagen tut. Seht ihr die Zusammenhänge? Seht ihr, wie das alles durchzogen ist, dass wir die Liebe Gottes verstehen müssen, dass das, dass wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, dass das kein Zufall ist, sondern dass es Gott in seine Gnade an dein und mein Leben gewirkt hat, Zeit und Stunde gekannt hat, dass du zum Glauben an ihn kommst. Das ist, was Gott dir und mir geschenkt hat, dass wir in Christus sind. Wir sind kein Zufall, wir sind nicht ein Produkt von einem Evangelium, das für jedermann ist und jedermann Glauben dran kann. Natürlich sagt das ja auch die Bibel, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, auch errettet werden soll. Aber die, die errettet sind und an ihn glauben, ist, dass Gottes Wirken an ihrem Leben gewesen ist. Weil Gott an die Herzen von Menschen gezogen hat, zu Jesus Christus hin. Wir lesen weiter in Johannes Kapitel 17, die Verse 6 bis 8. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Merkt ihr was? Die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie. Waren die Menschen schon bekehrt gewesen, wie sie sich zu Jesus Christus bekehrt haben? Sie waren doch noch gar nicht bekehrt, richtig? Sie haben ja noch gar nicht an Gott geglaubt. Alle Apostel mussten sich bekehren. Alle die, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, mussten sich bekehren, richtig? Aber hier sagt er klar und deutlich, dein waren sie von Anfang an. Warum? Weil sie vor Grundlegung der Welt erwählt waren. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Alles, was von dir gegeben ist, mir gegeben ist, von dir ist. Genauso du und ich. Wir sind zu Christus gekommen. Wir sind von Gottes Gabe an Christus. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Wenn wir in den Kontext von Johannes 6 lesen, da lesen wir zuvor, dass Jesus die Speisung der 5000 gemacht hat. Er hat ja Wunder getan. Und wir kennen es ja, dass viele dann an anderen Tag hinter ihm hergegangen sind und ihm nachgelaufen sind. Und Jesus hat ja dann gesagt gehabt, ihr kommt nicht, weil ihr das Zeichen gesehen habt. Auf das Zeichen hättet ihr verstehen müssen, wer ich eigentlich bin. Das hat er zu den Juden gesagt. Ihr seid gekommen, weil ihr zum Essen bekommen habt, weil ihr was für den Bauch bekommen habt. Deswegen seid ihr gekommen. Ihr seid gar nicht an das Geistliche interessiert, das ich gemacht habe, sondern ihr seid total fleischlich. Ihr wollt nur versorgt werden. Ihr wollt weiter Brot umsonst bekommen, das ihr nicht im Laden gekauft habt. Nichts anderes, versteht ihr? Das hat er ihnen ja zum Vorwurf gemacht. Richtig? Er hat ja zu ihnen zum Vorwurf gemacht, dass sie nicht hören können, wenn sie nicht aus Gott sind. Weil die, die aus Gott sind, werden ihn hören. In Johannes Kapitel 6, Vers 37 heißt es, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Er wird zu mir kommen. Er sagt nicht, alles, was mir der Vater gibt, na, wenn er dann will, dann kommt er zu mir. Steht das da? Das steht nicht da. Er sagt, der wird zu mir kommen. Das ist ein Faktum. Das wird geschehen, weil Gott in seine Liebe an unserem Leben wirken tut. Wir haben es ja eingangs gehört, dass Andreas gesagt hat, das Beispiel von Grab. Da kannst du 100-mal zu den Toten sagen, steh auf. Er steht nicht auf. Er kann es nicht. Und genau so heißt die Bibel, sagt die Bibel, wir sind tot in unsere Sünden. Er gibt doch das Beispiel von Tod, wie Menschen in ein Grab legen. Er sagt ja nicht, wir schlafen in unsere Sünden. Da brauchst du bloß anrütteln und anschütteln, dann ist er wach. Nein, er sagt Tod. Menschen, die nichts mehr tun können, nichts mehr beantworten können, nicht mehr reagieren können. Tod in unsere Sünden. Und er ist es, der an dein Leben und an mein Leben wirken tut, durch seinen Geist. Er schenkt uns eine neue Geburt. Wir werden wiedergeboren. Und durch das, dass wir wiedergeboren werden, schenkt er uns Glauben. Und mit diesem Glauben kommen wir zu Jesus Christus. Deswegen kann Jesus sagen, alle die, die du mir gegeben hast, werden zu mir kommen. Es ist Gottes Eingreifen in dein und in mein Leben, dass wir uns zu Jesus Christus bekehren können. Es spielt überhaupt keine Rolle im christlichen Bereich, aus was für eine Gemeinde oder aus was für eine Lehre alle herkommt. Spielt überhaupt keine Rolle. Alle durch die Bank, wenn sie wirklich die meisten, was wir kennen, wirklich von der Bibel her die Sicht haben. Eine gute, gesunde Sicht. Jeder Einzelne in ihrer Lehre wird dir sagen, ohne Gottes Eingreifen kann sich niemand von uns bekehren. Niemand. Das wird dich jede evangelikale Gemeinde sagen. Ohne Eingreifen Gottes kann sich niemand von uns bekehren. Es ist ein Eingreifen Gottes in dein Leben und in mein Leben notwendig, dass wir uns haben bekehren dürfen. Und das in Liebe. Zu wissen, er hat was Vollkommenes uns geschenkt durch Jesus Christus. Am Kreuz hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Da gibt es nichts mehr hinzuzutun. In Johannes 6,44, da heißt es, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Seht ihr das? Und wir können weiterlesen, nochmal zurückkommen auf das hohenpriesterliche Gebet. In Johannes 17,9, da heißt es, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Hier wieder auch zu finden. Ich bitte für die, die du mir gegeben hast, nicht für die Welt. Ganz klar. Und Vers 20 heißt es in 17,20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Das bist du und ich. Durch was sind wir zum Glauben gekommen? Dass wir die Bibel gelesen haben, richtig? Das Neue Testament. Und wenn er sagen tut, aber nicht für allein bitte ich, sondern auch für die, durch ihr Wort an mich glauben, damit hat er die Aposteln gemeint. Und die Aposteln, die haben das Neue Testament niedergeschrieben oder haben gepredigt, was niedergeschrieben worden ist. Und durch dieses Wort bin ich und du zum Glauben gekommen, dass wir das Evangelium gehört haben, richtig? Und er sagt, und genauso, wie ich für die Aposteln gebetet habe, genauso ist dieses Gebet für dich und für mich, weil wir durch dieses Wort der Aposteln zum Glauben gekommen sind. Amen. Ist das nicht was Wunderbares, Herrliches, sowas zu wissen, was Gott, dieses hohenpriesterliche Gebet, nicht für die Apostel zu die damalige Zeit gewesen ist, sondern für heute und hier unsere Gültigkeit hat, dass das genauso Gültigkeit hat? Wenn wir es mehr und mehr verstehen würden, wir würden viel mehr in unserem Glauben Freude und Kraft haben. Wir gehen damit nicht tief genug rein. Wir lesen es und wenden uns was anderes zu. Nochmal zu 17, 23 und 24. Ich in ihnen, du in mir, damit sie eins vollendet seien und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Derselbe Johannes, der das Evangelium geschrieben hat oder gepredigt hat, derselbe Johannes, der hat auch den Brief geschrieben, 1., 2. und 3. Brief, richtig? Derselbe Johannes, der die Offenbarung bekommen hat, ist ein und derselbe Johannes. Johannes-Evangelium, Offenbarung und die Briefe des Johannes ist ein und dieselbe Person. Und das, was wir jetzt gelesen haben aus dem Johannes-Evangelium, der sehr stark von der Liebe Gottes, erfüllt gewesen ist und es verstanden hat, der hat dann auch in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 geschrieben: Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und in ihm. Seht ihr das? Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass nicht einfach das Evangelium kommt, glaub an den Jesus Christus und du bist errettet, ich glaube jetzt, jetzt ist mich der Himmel gesichert, jetzt gehe ich in die Gemeinde und das war's. Ich muss noch ein tieferes Verständnis darüber bekommen, was es heißt, diese Liebe Gottes, dass die wirksam geworden ist an mein Leben. Und Johannes sagt, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir müssen in diese Liebe bleiben. Wir müssen, dürfen nicht in ein Leistungsdenken hineinkommen. Jetzt bin ich errettet, jetzt muss ich was für Gott tun. Ich darf was für Gott tun. Ich muss nicht, ich darf. Wenn euch einmal jemand was Gutes getan hat, wo ihr vielleicht richtig Hilfe gebraucht habt und ihr habt eine richtig helfende Hand erlebt, wo ihr sagen könnt, ach, danke Jesus, das war mir echt, den Menschen hast du mich geschickt, die Hilfe kommt echt von dir, danke, 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 kennt ihr das? Wo dir richtig geholfen worden ist und du richtig ein dankbares Herz bekommen hast für die Hilfe, kennt ihr das? Wer das nicht kennt, war noch nie in Not. Und wie ist es dann, dass du dann danach sagst, na, jetzt muss ich denen auch was Gutes tun. Na, du hast das innerliche Verlangen in dir, unbedingt diesen Menschen was Gutes zu tun. Weil du so eine dankbare Liebe für ihn empfindest, für das, was er für dich jetzt gemacht hat, richtig? Und genauso ist es bei Gott. Wenn du erkannt hast, wie du von Gott geliebt, erwählt und vorherbestimmt worden bist, wie Gott an dein Leben gewirkt hat und sich aufgemacht hat, dich zu ihm hinzuziehen, den Glauben dazu gegeben hat und das erkennst, was für eine Liebe Gott an dich hat, dass er so an dein Leben gewirkt hat und dass du dich heute ein Kind Gottes nennen darfst. dann ist nicht mal, na, jetzt muss ich auch was für Gott tun. Dann hast du ein tiefes Verlangen für ihn, was zu tun, weil du dankbar bist. Du weißt, 10 Leben reichen dazu nicht aus, für diese Dankbarkeit, die du in deinem Herzen hast, für ihn das zu tun. Das ist, was von der Liebe Gottes verstanden zu haben. Wir kennen in Johannes Kapitel 4, Vers 17 lesen, darin ist die Liebe völlig bei uns, dass wir eine Freudigkeit haben am Tage des Gerichts. Luther-Übersetzung sagt, darin ist die Liebe völlig bei uns, dass wir eine Freudigkeit haben. Andere Elberfelder sagt ja, dass wir Freimütigkeit haben. Luther sagt es eine wunderbare Weise, weil er es ja verstanden hat aus seinem Glaubensleben her, wie krampfhaft er an Gott geglaubt hat. Und wie er denn die Rechtfertigungslehre entdeckt hat, dass er durch Glauben vor Gott gerechtfertigt ist, dass er eine vollkommene Erlösung hat, dass sein Leben revolutioniert hat und eine Reformation, haben wir ja gestern gefeiert oder vorgestern, einen Reformationstag gefeiert haben. Warum? Über diese Erkenntnis allein aus Glauben errettet und das für alle Ewigkeit, ohne was dazu tun zu müssen. Und deswegen tut Luther es in dieser Weise übersetzen und sagt, dass wir eine Freudigkeit haben am Tage des Gerichts, uns nicht mehr fürchten müssen vor diesem Tag. Wir haben Freudigkeit. Jesus sagt in Lukas Evangelium 21, wo es um die Endzeit geht und er berichtet, was in der Endzeit passieren wird. Und er sagt, wenn all das geschehen wird, dann erhebt eure Häupter, nicht senkt eure Häupter, tut schnell Buße, er kommt, dass ja alles in Ordnung ist. Davon geht die Bibel nicht aus. Versteht ihr das? Die Bibel geht davon aus, dass wir Freudigkeit haben, weil wir von der Liebe Gottes erfüllt sind, weil wir wissen, was Christus für uns getan hat, dieses vollkommene Geschenk. Und wenn diese Endzeit ist, dann gucken wir zum Himmel empor und warten auf unseren Jesus, weil wir wissen, es ist Ende, es ist Gericht. Wir freuen uns darauf. Vorbei der Kampf des Lebens, vorbei auf dieser Erde dieser Kampf. Finito, wir werden bei Gott sein. Es fängt erst einmal eine herrliche Zeit an. Und nicht erst mal gucken, bin auch alles in Ordnung bei mir. Das ist eine völlige verkehrte Sicht, ein völlig verkehrtes Glaubensleben in die Richtung zu haben. Das ist ja schwermütig, das ist ja im Glauben zu kraxeln und immer zu gucken, ist ja alles in Ordnung bei mich, stimmt ja alles, tue ich alles richtig, war ich treu genug, war ich gehorsam genug, habe ich die Talente wirklich eingesetzt, die er mich gegeben hat. Am Ende noch stellt er fest, du hast es vergraben, du hast gar nicht in dein Talent gewirkt, hast gar nicht es ausgenutzt. Mann, was für ein Evangelium ist das. Davor sich zu fürchten. Wir müssen aus dem Stand seiner Liebe und das, was er für uns getan hat, müssen wir unseren Glaubensleben schauen. Und nicht aus dem Stand, wie wir uns immer sehen. Wir haben immer den Blick auf uns. Und da sehen wir Fehlverhalten. Da sehen wir Unvollkommenheiten. Da sehen wir, wie oft wir versagen. Wir müssen von Ziel aus gucken und nicht von uns aus, dass wir das Ziel erreichen. Versteht ihr das? Wir erkämpfen uns es nicht, am Ziel zu gelangen, sondern wir sind schon am Ziel, wir sind schon Himmelsbürger, wir sind schon Kinder Gottes, wir sind schon erlöst, wir sind schon gerechtfertigt. Das ist Wahrheit. Und diese tiefe Wahrheit, die müssen wir mehr und mehr verstehen. Und ich komme auch gleich zum Schluss, wo es doch dann weiter heißt, das habe ich jetzt gar nicht hier im Text innen, habe ich vergessen mit drauf zu tun, wo es doch dann weiter heißt, Moment, 1. Johannes Vers 18, Furcht ist nicht in die Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Versteht ihr, merkt ihr, wir müssen aus der Liebe Gottes gucken. Wir müssen gucken, was er in seine Liebe, wie er an uns gerufen hat. Wie er sagt, mit Banden der Liebe habe ich dich gezogen. Das müssen wir verstehen. Wir sind kein Zufallsprodukt im Glauben, sondern wir sind von Gott gewollt und erwählt und gerufen. Furcht ist nicht in die Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe, hat nicht verstanden, was wirklich das Evangelium, hat nicht verstanden, was es wirklich bedeutet, dass Gott seinen geliebten Sohn auf die Erde geschickt hat, um für uns zu sterben, für uns zu leiden, am Kreuz zu sterben, aufzuerstehen, für deine und meine Rettung. Der hat es nicht verstanden. Na, aber du musst ja auch noch, mit erhobenen Fingern. Das ist gesetzlicher Sauerteig. Wir sind Kinder Gottes, und wir dienen ihm aus Liebe. Amen. Wir halten seine Gebote aus Liebe. Amen. Und ich bin zum Schluss gekommen und danke euch, dass ihr so viel Geduld habt. Es ist schon nach 12. Ich hätte noch einiges mehr zu sagen, aber ich bin ja kein großer Rhetoriker und kann das nicht so gut wirklich einordnen. Aber ich hoffe und glaube, dass ihr was mitgenommen habt, das, was in euren Herzen gefallen ist. Wisst ihr, es kommt nicht darauf an, rhetorisch alles gut und perfekt zu machen. Es kommt darauf an, dass in euren Herzen diese Liebe Gottes verstanden wird. Tief in unseren Herzen, dass unser Glaubensleben nicht krampfhaft wird, sondern unser Glaubensleben Freude macht und dass wir dankbar sein können, dass wir unseren Herrn Jesus Christus haben und dass wir in unserem Leben von seiner Liebe der Motor ist, wovon wir angetrieben werden, in die Gemeinde oder sonst irgendwo wir sind, ihm zu ehren, ihm zu dienen, ihm groß zu machen. Kein anderer Grund. Alles andere ist Krampf und Gesetzlichkeit. Amen. Ich bete nochmal mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe, Herr. Und ich danke dir, Vater im Himmel, für deine große Liebe, Herr, die durch Jesus Christus offenbart wird, Herr. Ich danke dir, dass wir durch dein Evangelium, durch Jesus Christus erkennen dürfen, wie sehr du doch uns liebst, Herr. Dass du uns gerufen hast, dass wir von dich erwählt und bestimmt sind, Söhne und Töchter Gottes zu werden, Herr. Danke für dein Wirken an unsere Herzen, an unserem Leben, Herr, dass wir an dich glauben durften, dass wir unsere Knie haben beugen dürfen und dich haben bekennen dürfen als unser Herr und Heiland, dass wir Jesus Christus glauben durften, Herr, dass du von Vater im Himmel gesandt bist, um uns zu erretten, Herr. Danke für diese Gnade, Herr, an dich so glauben zu dürfen. Und danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, da ein Angeld auf dem ist, Herr Jesus, was wir durch dich haben auch, dass wir Miterben Christi sind. Und danke, dass du uns mit diesem Geist versiegelt hast, uns deinen heiligen Stempel aufgedrückt hast, dass wir dein Eigentum sind. Ich preise dich und danke dich für diese Gnade in unserem Leben, Herr. Amen.